Guten Morgen. Schön, euch hier zu sehen und nicht zu Hause. Es freut mich wirklich, hier zu sein und mit euch Gemeinschaft zu haben. Und Dank an die Band für die tolle Liedauswahl. Das möchten wir heute tun. Wir möchten ruhig werden, wir möchten still werden und auf Jesus fokussieren und auftanken. Ich nehme mal das andere Mikro. Also als Mann im Haushalt, dann ist man ja oft eine Hilfe, ne? Also die meisten. Und dann kommt schon mal vor, dass meine Frau sagt, hey, hol doch mal bitte die oder diese Sache aus dem Keller. Und ich als logisch denkender Mensch sage ja, okay, ich muss ja dann noch, wenn ich so schon runtergehe, dann mache ich das und das und das auch noch. Und ich laufe los und gehe dann in den Keller und auf der Treppe merke ich, ey, was steht der Karton hier? Das ist so, total unordentlich. Ich nehme den Karton, gehe raus und packe ihn in die Papptonne. Dann bin ich draußen, dann merke ich, warum liegt eigentlich noch Spielzeug rum von den Kindern? Und fange an, das Spielzeug aufzuräumen. Und dann bin ich in der Garage, denke ich, boah, die Garage müsste ich jetzt mal richtig aufräumen. Ne? Und dachte ich, nee, jetzt habe ich echt keine Lust drauf, das dauert mir auch zu lange. Das ist ein halbes Jahresprojekt. Ich lasse es. Ich habe hier erstmal alles so für den äußerlichen Augenschein alles sauber gemacht. Ich gehe jetzt rein. Ich gehe rein, Wohnzimmer, spiele mit den Kids. Und irgendwann sagt Christina, ja, hast du die Sache gebracht? Welche Sache? Ah, stimmt. Oder etwas anderes. Ich glaube, dass das kennen so die jüngeren Leute. Wenn du in der Klausurenphase bist und du musst anfangen zu lernen. Wie effektiv sind die ersten 3 Stunden? Du bist mit allem anderen beschäftigt, du fängst an, dein Handy aufzuräumen, die unnötigen Apps zu löschen. Du fängst alles andere möglich an zu tun. Okay, bei dem Beispiel hat es vielleicht weniger mit Fokus, sondern eher mit Verdrängung zu tun. Aber bei all diesen Dingen, wir laufen los und verlieren uns so schnell und verlieren den Fokus. Und wir haben heute den dritten Advent und ich dachte, ja okay, machst du jetzt irgendwas zu Weihnachten, irgendein Thema. Und hier wird Jesus in der Krippe nicht vorkommen in der Predigt. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig das Thema für mich ist und wie wichtig das Thema für uns ist, dass wir gerade in der jetzigen Zeit unseren Fokus ausrichten auf Jesus. In dieser verrückten Welt, wo alles drunter und drüber läuft, wo der menschliche Verstand schon längst ausgestiegen ist, da brauchen wir den Fokus auf Jesus. Und darum soll es heute gehen. Was ist ein Fokus? Was ist Sichtweise? Oder was ist eine Perspektive? Eine Perspektive ist die Fähigkeit, Dinge oder eine Situation im richtigen Kontext, aus dem richtigen Blickwinkel betrachten zu können und letztendlich es auch richtig bewerten zu können. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir befinden uns alle in dieser Sache namens Lebens, wenn wir alle ehrlich sind, dann kommt es immer wieder dazu, dass wir herausgefordert werden und dass wir in Lebensphasen oder ja, Lebensabschnitte hineinkommen, wo wir drinnen stecken und sagen, was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Und gerade in so einer Zeit wie dieser, wo es nass, kalt, neblig ist, das neblig kann auch zweideutig gemeint sein, es ist einfach nur anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist teilweise echt anstrengend. Und seien wir ehrlich, der Unterschied zwischen deinem schlecht gelaunten Ich und deinem begeisterten Ich oder deinem zerbrechlichen Ich und deinem selbstbewussten Ich, der Unterschied ist darin, dass er hat so viel mit Fokus zu tun und so wenig mit Charakter. Wir sind oft schnell dabei zu sagen, ja, okay, das ist mein Charakter oder das hat mit dem Charakter zu tun. Kann auch sein, aber ich glaube, dass wir gerade in letzter Zeit in einer Herausforderung leben, wo der Unterschied die Perspektive macht, der Fokus. Was meine ich damit? Wir können eine Sache erleben in einem Kontext und wo du sagst, okay, das ist ja nicht der Rede wert, das ist alles okay. Und wir können dieselbe Sache erleben in einem anderen Kontext und es wirft dich komplett aus der Bahn. Und du merkst, wenn du in solchen Lebensphasen bist, dass dein Leben sich verändert, dass dein Schlaf sich verändert, dass deine Beziehungen sich verändern zu deinen Mitmenschen, zu deinem Partner. Du merkst, wie deine Psyche darunter leidet. Und Folgendes müssen wir verstehen. Meistens sind diese Kämpfe oder diese Herausforderungen nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem, so wie ich das sehe, ist unsere Sichtweise auf diese Umstände, auf diese Herausforderungen. Ich würde gerne einen Bibeltext dazu lesen, aus Lukas 5, Vers 18 bis 26. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Lukas 5, 18 bis 26. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Und kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Und durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf einer Trage hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann lesen wir, dann kommt die Passage mit den Schriftgelehrten, wie es ihnen entgegnet, oder die fragen erstmal: Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Entrüsten sich da einige Schriftgelehrten Pharisäer: Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur etwas so denken? Ist es denn leichter zu sagen, diesen deine Sünden vergeben, oder diesen gelähmten Mann zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Er forderte den Gelähmten auf und sagte: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, vor aller Augen, nahm die Trage unter den Arm, auf der er gelegen hatte, und ging nach Hause und dankte dabei Gott. Vers 26. Alle waren fassungslos und lobten Gott. Voller Ehrfurcht riefen sie: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Wenn du über deinen Alltag nachdenkst, wie oft kommt es vor, dass Vers 26 in dein Leben passiert? Wie oft kommt es vor, dass du in deinem Alltag stehst und du sagst: Lass uns Gott loben, denn er hat Unglaubliches getan? Wie oft? Oder wie selten? Und das ist, glaube ich, die Herausforderung in unserem Alltag. Wir haben Gottes Güte, Gottes Veränderung, Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Annahme haben wir erfahren. Aber was bewegt sie in uns? Und eigentlich müssen wir täglich voller Dankbarkeit sein und sagen: Jesus, danke, dass du mir vergeben hast. Ich habe Unglaubliches erlebt. Ich habe unglaubliche Veränderungen in meinem Leben erlebt. Aber seien wir ehrlich, wie selten passiert das in unserem Alltag? Der Alltag ist doch irgendwie anders bei uns. Und ich glaube, das hat echt viel, sehr viel mit dem Fokus zu tun, mit der Perspektive, die wir in unserem Leben haben. Und ich muss nicht dafür auf andere Menschen schauen, sondern es reicht, einige Momente in meinem Leben zu schauen, einige Begebenheiten eines jungen Familienvaters, der sich auf einer Autofahrt befindet, mit drei kleinen Kindern hinten, läuft dann vielleicht irgendwie, ja, vielleicht noch Kindergeschichte, wo man einfach schon die zum 100. Mal gehört hat. Und hinten sind die Kinder und spielen mit irgendeinem bedeutungslosen Spielzeug, irgendeinem Ü-Ei. Und es kommt zum Gerangel, es kommt zu einer Streitigkeit und die Kinder schreien. Das Auto vor dir auf der Autobahn, das fährt so komisch und du regst über ihn auf. Und das alles kommt so geballt zusammen, dass du dich umdrehst zu den Kindern und sagst, was ist hier eigentlich los? Was ist euer Problem? Und die Kinder sind erschreckt und fangen an zu weinen. Und deine Frau guckt dich vielleicht an und sagt, ehrlich jetzt? Du versuchst deinen Kindern beizubringen, dass sie nicht schreien sollen und schreist sie selber an? Und es passieren oft Dinge in unserem Leben, die so schnell uns zu etwas bringen, wo du denkst, boah, das bin ich doch gar nicht. Matze, das ist gar nicht mein Standard, das ist nicht, wer ich bin. Komm, entspann dich doch mal, komm mal runter. Aber die Dinge haben dich einfach so aufgewühlt und du reagierst eigentlich gar nicht, wer du bist. Und seien wir ehrlich, diese Momente, glaube ich, kennt jeder. Vielleicht in abgewandelter Form. Und unser Alltag hat so viele Überraschungen parat, die uns zeigen, wo unsere Perspektive eigentlich ist, wo unser Blickwinkel ist, wie wir gepolt sind. Und wir kommen wieder zurück zur Geschichte, die wir gerade gelesen haben von dem Gelähmten. Ja, unsere Kinder sind nicht da, die lieben die Geschichte. Wir lesen von ein paar Freunden, und das sind so richtig, richtig gute Freunde, oder? Das sind Freunde, die einen Gelähmten als Freund haben und keine Ahnung, wie lange die ihre Freundschaft schon war. Aber irgendwann hören die von einem Jesus, der in der Stadt ist und der Leute heilen kann. Und sie sagen, hey komm, lass uns, du hast vielleicht viele Ärzte schon hinter dir, aber wir geben dir Hoffnung, lass uns das ausprobieren, lass uns zu diesem Jesus gehen und er wird dir helfen können. Und ihre Informationen, ihre Quellen darüber, wer Jesus ist, die waren so korrekt. Sie wussten ganz genau, welche Erwartungen sie an diesen Jesus haben können. Und sie kommen zu dem Haus, nähern sich dem Haus und es ist proppevoll. Überall stehen Leute, es stehen die Leute draußen, drinnen ist das Haus komplett voll. Und die stehen mit ihrem Freund, haben ihn an einer Trage und die kommen nicht durch. Die versuchen den einen, den anderen, die werden nicht durchgelassen. Und dann haben die eine Idee, sie kommen von hinten beim Haus durch die Treppe und steigen auf das Dach. Und sie hieven ihren Freund hoch und fangen an, das Dach abzudecken. Es waren, soweit ich weiß, keine Satteldächer, wie wir es haben, es waren halt Flachdächer. Weiß auch nicht, ob das Ziegel waren, keine Ahnung, vielleicht war das einfach Lehm und die mussten erstmal mit dem Hilt hier aufstemmen. Es war auf jeden Fall mit Arbeit verbunden und es war nicht einfach eine Plane abdecken, sondern die Jungs, die haben eine schwere Arbeit verrichtet, wie auch immer das ausgesehen hat. Und sich das irgendwie vorzustellen, Jesus ist da im Haus, lehrt gerade die Menschen, die im Haus sind. Und auf einmal fängt es an, das Dach zu bröckeln und es entsteht ein Loch. Und der Freund kommt da runter auf der Trage von den vier Freunden gehalten. Das ist so verrückt, diese Geschichte, wenn man sich das vor Augen hat. Stell dir vor, ihr guckt jetzt nach oben und jemand fängt an, das Dach jetzt abzudecken. Und das nicht nur genug, sondern jemand lässt auch noch so James Bond-mäßig jemanden runter. Also einmal allein diese Vorstellung, was diese Freunde für eine Leidenschaft hatten, hat mich einfach so begeistert. Und sie machten so einen Aufriss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie waren so leidenschaftlich und lassen ihren Freund runter. Was kommt als nächstes? Was macht Jesus als nächstes? Und ich meine nicht das Ende der Geschichte, wir kennen jeder das Ende, dass der Mann geheilt wird. Aber er sagt als nächstes zu dem gelähmten Sohn oder Mensch, steh auf, dir sind deine Sünden vergeben. Was müssen die Freunde gedacht haben? Jesus, danke, dass du ihm die Sünden vergeben hast. Aber eigentlich sind wir nicht gekommen, um diesen ganzen Aufriss zu machen, damit ihm die Sünden vergeben werden, sondern er hat ein ganz anderes Problem. Der Grund ist, unser Freund muss wieder laufen und sie stehen da und es wird ihm gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht mal ein Beispiel aus unserem Alltag. Ich habe keins aus meinem gefunden. Ich erzähle die eines Freundes. Er hat sein Van ausgebaut und macht ein Probewochenende, um für eine längere Fahrt mal zu gucken, wie es so läuft mit dem Van. Und die kommen nach dem Probewochenende zurück und auf der Fahrt merken die, das war hier in der Gegend, der Motor macht echt komische Geräusche. Er lässt es inspizieren, Diagnose Motorschaden, soweit ich weiß. Und er besorgt einen neuen Motor für mehrere tausend Euro. Die Montage kostet ein paar tausend Euro. Und das ganze Geld oder diese ganze Summe von mehreren tausend Euro, die ist futsch, die eigentlich geplant war für die längere Fahrt mit dem Van. Mit dem Campervan, also nicht mit so einem. Und in diesem Moment sagen wir jetzt einfach mal, also das war, soweit ich weiß, wahr. Und jetzt sagen wir mal einfach fiktiv, seine Frau kommt zu ihm und legt die Hand um die Schulter und sagt, ach weißt du was, deine Sünden sind dir vergeben. Wie würdest du reagieren, wenn du denkst, mein Plan ist irgendwie gerade dabei, sich aufzulösen und du kommst damit und sagst, meine Sünden sind dir vergeben? Ja toll, danke, das weiß ich, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Und stell dir vor, du bist richtig herausgefordert, finanziell oder deine Ehe steht vor dem Aus oder jemand aus deinem Umfeld hat eine harte Diagnose bekommen. Und dann sagt jemand, eine Person, die ist vergeben. Wärst du begeistert? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie die Freunde sich gefühlt haben. Vielleicht waren die frustriert und sagen, jetzt haben wir diesen ganzen Aufriss gemacht und jetzt die sind Sünden vergeben. Und genau das ist das Problem. Und genau das versucht Jesus den Leuten damals im Haus und uns heute klarzumachen. Es hat alles was mit Perspektive zu tun. Deine Perspektive ist verengt. Deine Perspektive ist darauf reduziert, was Jesus tun kann. Und ich will stattdessen meinen Fokus irgendwie auf Jesus richten und maximieren und sagen, oder Jesus möchte sagen, das, was in dir ist, das ist ewig und das möchte ich heilen. Und du denkst, ich bin nur hier, um physisch zu heilen. Ja, ich kann das auch machen, aber ich möchte auch etwas in dir heilen, was ewig ist, nämlich deine Seele. Und wird Jesus heilen? Ja, klar. Das lesen wir dann später. Aber um zu zeigen, was Vergebung wirklich bedeutet. Und Jesus versucht Folgendes klarzumachen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich körperlich zu heilen, sondern ich bin nicht nur dafür gekommen, um dich körperlich zu heilen. Ich bin gekommen, um etwas in dir zu heilen, eine Krankheit, eine Pest, oder es ist viel schlimmer als eine Pest, etwas in dir, was in dir um sich herum frisst, wie ein Geschwür, nämlich die Sünde und Schuld, die versucht, dich zu trennen von Gott. Dazu ist Jesus gekommen, um dir das zu nehmen, um dir das zu bereinigen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um dich in Ewigkeit bei mir zu haben. Und das ist das größte Geschenk, die Vergebung. Aber wir verlieren oft den Fokus. Ja, Gott, danke für die Vergebung. Aber es gibt noch so viele andere Sachen, die nicht passen. Und wie schnell sind wir dabei, irgendwie den Überblick zu verlieren und den Fokus weg von dem Wesentlichen. Jesus, was kannst du für mich tun? Anstatt würden wir sehen, was hast du schon in mir getan? Oder was hast du in mir geheilt? Ich glaube, die meisten kennen den Philipp Mickenbecker. Oder ich glaube, vor allem die jungen Leute. Der war, weiß nicht, paar 20, an Krebs erkrankt, unheilbar, so die Ärzte. Und er war in verschiedenen Talkshows. Und wo überall er war, hat er seinen Glauben bezeugt und seine Hoffnung, die er in Jesus hat. Und er sagte, ein Freund von ihm, das Interessante war, oder ist, ja nee, war, er hat das nicht nur in Talkshows gemacht, sondern er war wirklich echt so, auch im Freundeskreis, im Privaten, war er derjenige, der die Leute ermutigt hat. Und dann haben die darauf angesprochen und gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, ich bin in einer Win-Win-Situation. Wenn Gott mich heilen will, und er kann es, hey, dann bin ich weiter hier auf der Erde und kann seinen Namen noch weiter bezeugen. Wenn ich aber sterbe, dann weiß ich, wo ich hingehe. Und Gemeinde, ist das nicht eine Perspektive, auf die es sich zu leben lohnt? Zu wissen, wo man hingeht und wenn man hier ist, irgendwie ihn zu verherrlichen? Das hat mich imponiert, dieses Statement oder dieses Zeugnis von ihm. Und dieses Problem oder das Problem unserer Sichtweise wird auch in einer anderen Stelle beschrieben. In Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Matthäus 6, 31 bis 33. Ich lese aus Neues Leben. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken. Oder um eure Kleidung. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen. Hört auf, euch Sorgen zu machen. Und das fängt schon mal richtig gut an hier, oder? Hör auf, dir Sorgen zu machen. Wenn du jetzt das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr reflektieren würdest oder analysieren würdest, wie oft hast du dir Sorgen gemacht? Dann geht es weiter. Um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Was Gott versucht oder was Jesus versucht uns klarzumachen, ich habe dich erschaffen. Und ich weiß, dass du Hunger hast oder dass du Durst hast. Ich weiß, wie du bist. Ich habe dich geschaffen, warum sollte ich nicht wissen, was du benötigst? Gott sagt, hör auf, dich darum zu kümmern, ich kümmere mich schon darum. Und ein paar Verse zuvor, in Vers 27 und 28, sagt Jesus, schau dir die Vögel an. Echt, Jesus? Vögel? Oder sagt auch, oder schau dir die Blumen oder die Lilien an. Blumen? Jesus, ich habe hier richtig Stress hier auf der Arbeit, in meiner Ehe, und ich soll auf die Blumen achten? Was haben die Blumen denn für ein Problem? Gar nichts, aus meiner Sicht. Und du fängst an, dich so auf dich zu fokussieren, und dass du Jesus komplett aus dem Fokus verlierst. Und es geht weiter. Warum sollten wir leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Ist das nicht ein Statement? Ist das nicht eine Aussage, wo Jesus sagt, so handeln, so denken Menschen, die mich nicht kennen? Aber ich weiß nicht, was unser Problem ist, warum wir so handeln, dass wir uns Sorgen machen. Weißt du, es ist ein mangelndes Vertrauen. Eigentlich wissen wir ja, wie groß Gott ist. Und unser Problem ist all das. All das wird euch zufallen und wir machen um uns Sorgen um all das. Unser Problem ist all die Dinge, all die anderen Dinge. Und all das verengt unseren Blick oder lässt uns abschweifen von dem Fokus. Und unser Leben fängt an, sich um all das zu drehen. Dir ist vergeben, sagt Jesus. Sagst ja toll, aber was ist mit all dem? Mit all den anderen Dingen, die noch nicht richtig sind. Und jeder von uns geht durch Höhen und Tiefen, jeder von uns hat Herausforderungen. Und was wäre, wenn unser Blick und unsere Perspektive auf all das sich verändert, nur aus einem Grund, weil wir wissen, dass uns vergeben ist. Wenn wir verstehen, dass das größte Wunder, das hat er mir schon gegeben, nämlich die Vergebung der Sünden. Unsere Sicht auf Jesus und unser Denken über Gott kann sich so verändern, dass durch eine einzige Sache in unserem Alltag, die passiert, kann sich unser Fokus ändern. Was meine ich damit? Und zwar folgendes: Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Der technische Fortschritt, der ist unaufhaltsam. Ich komme allein schon mit irgendwelchen Apps nicht klar, oder damals, als ich noch in der Jugend war, haben die Leute von irgendwelchen Apps gesprochen, die ich noch nicht hatte, und ich hatte keine Ahnung, was man damit macht. Und die Dinge verändern sich so rasant. Und du kannst zu Hause sitzen auf deinem Sofa mit deiner Familie, ganz entspannt. Und du hast das Handy in deiner Hand und du kannst dir in Echtzeit, alle Informationen in der Welt hast du in deiner Hand und kannst sie anzeigen lassen. Und das kann sofort deinen Fokus einnehmen. Das kann sofort wie so ein Nebel oder so ein Schleier vor deinen Augen tun. Und was auffällig ist, gerade in letzter Zeit, oder das ist mein subjektives Empfinden, dass wir in letzter Zeit immer mehr Menschen sich anfangen, mit dem Thema mentale Gesundheit auseinanderzusetzen. So viele Menschen haben damit zu schaffen. Und weißt du warum? Weil man festgestellt hat, dass wir in unserem technologischen Fortschritt so weit vorangegangen sind, dass der Mensch 24/7, also jeden Tag die Woche, vollgeballert werden kann mit Informationen. Und dass das menschliche Gehirn überhaupt keine Zeit hat, das alles zu verarbeiten. Es wird sogar belastet. Es ist untragbar für uns. Und dieses Problem das Problem ist der Omnipräsenz. Sagt jemand euch das Wort? Omnipräsenz? Allgegenwärtig, auch anderes Wort dafür. Und das Interessante dabei ist, dieser Charakterzug der Omnipräsenz, der ist eigentlich für Gott gedacht. Gott ist derjenige, der allgegenwärtig ist. Aber wir haben angefangen, durch unseren Fortschritt, Gott zu spielen, würde ich jetzt vorsichtig sein. Aber wir versuchen Eigenschaften zu übernehmen, die eigentlich für Gott gedacht sind. Und wir kommen damit nicht klar, weil wir einfach nicht dafür geschaffen sind. Und wenn wir nicht Ruhephasen finden für unsere Seele, wo wir abschalten, wo wir unseren Fokus auf Gott setzen, sondern nur fokussiert sind auf, was all in der Welt abgeht, wenn wir es nicht schaffen, unser Herz oder unsere Seele zu regenerieren, dann werden wir merken, wie es anfängt, unsere Perspektive, unseren Fokus zu vergiften. Wisst ihr, vielleicht haben wir am Anfang, wo die Technik so rauskam, so als toll empfunden. Ja, und wir alle kennen ja das Lied, er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht aktiv, aber das sieht halt irgendwie eine gewisse Parallele. Und am Anfang finden wir es vielleicht toll. Es ist auch oft super, mit Verwandten, mit Familien weit weg, direkt ohne Zeitverzögerung zu reden. Aber irgendwann sitzen wir auf dem Sofa und Und diese geballte Flut kommt uns entgegen und wir stehen, sitzen auf dem Sofa und ich habe die ganze Welt in meiner Hand und wir kommen damit nicht klar. Und ganz einfach, weil wir nicht dafür geschaffen sind, überall und zu jeder Zeit abrufbar zu sein. Was wir verstehen müssen ist, wenn Gott gewollt hat, dass wir zu jeder Zeit überall sind, dann hätte er uns so gemacht. Und weißt du, was die Perspektive ist? Zu verstehen, dass es einen Gott gibt und du und ich sind es nicht. Wir sind nicht Gott. Du und ich, wir sind nicht der Retter für unsere Ehe. Du und ich, wir sind nicht der Retter für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen oder von unseren Kindern oder geschweige von uns selbst. Du und ich, wir brauchen Gott in unserem Leben. Und was wir brauchen, ist eine Änderung in unserem Blickwinkel. Und weißt du, wer Gott ist? Die großartigste Person, die jemals auf dieser Erde gelebt hat. Und sein Name ist Jesus. Und wir können so schnell eingenommen werden von all diesen Dingen. Und wisst ihr, warum zum Beispiel jetzt, was wir gelesen haben in Matthäus 5, Vers 26, das Unglaubliche, dass die Leute Unglaubliches gesehen haben, dass dieser Vers in unserem Leben an Relevanz verloren hat? Und zwar aus folgendem Grund. Mit der Zeit haben wir die Vergebung, die Jesus uns gegeben hat und Jesus selber, angefangen so zu behandeln wie Israel ihre Rettung aus Ägypten. Wir schauen oft auf Israel, weil wir lesen ja die Bibel aus der Vogelperspektive und wir denken oft so über das Volk Israel, echt jetzt? Wart ihr so beschränkt in eurem Denken oder in eurem Handeln, dass ihr so gehandelt habt, so gezweifelt habt? Und ganz ehrlich, wir tun oft genau das Gleiche. Ich will es dir zeigen. In 2. Mose, zum Beispiel in 2. Mose 16, lesen wir davon, dass Israel befreit wurde aus Ägypten und sind gerade in der Wüste. Und was macht Gott? Er sagt, hey, mein Volk, ich kümmere mich um euch. Ich werde euch versorgen, täglich mit Manna. Was ist Manna? Manna ist ja, Brot aus dem Himmel, kurz gesagt, etwas Süßliches. Genau weiß ich es nicht. Und dieses Brot ist jeden Tag frisch vom Himmel gekommen für das israelitische Volk. Und Gott sagte, dass sie nicht horten sollten, weil sonst wird es schlecht und es verkommt. Sie sollten nur täglich das nehmen, was sie täglich auch verbrauchen würden. Und das Volk war bestimmt echt am Anfang total begeistert von dieser übernatürlichen Versorgung Gottes. Und irgendwann fingen sie an zu murren. Wir lesen 4. Mose 11, 6, 4 bis 6. 4. Mose 11, 4 bis 6. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten. Und so klagten auch die Israeliten von Neuem. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Jammerten sie. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren und wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Das Volk sehnte sich nach Ägypten zurück. Ägypten, wo die als Sklaven gehalten wurden, da wo sie schuften mussten. Und wie sind diese Menschen eingenommen vom Essen eigentlich? Fisch, Fleisch, die hatten immer nur Essen im Blick. Wir hatten so viele Gurken. Wer vermisst Gurken? Lauch? Du vermisst Lauch? Wirklich jetzt? Du vermisst Zwiebeln und Knoblauch? Also deine Nachbarn nicht, weil du stinkst. Fisch, Fleisch, Gurken, Melonen, das alles, das hört sich irgendwie, ja, da muss ich mir Gedanken gemacht haben. Das hört sich an wie so eine spezifische Liste, wie so eine Einkaufsliste. Und diese Szene hat sich vor mehreren tausend Jahren abgespielt. Und kann es sein, dass es heute sich genauso an, dass wir uns genauso anhören? Wie bezeichnet sich Jesus im Neuen Testament? Als das Brot des Lebens. In Johannes 6, Vers 29 bis 35. Jesus antwortete: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, der gesandt ist. Doch nun sagten sie: Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt denn dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte: Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Ich, sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wisst ihr, was wir machen? Wir haben angefangen, Jesus und die Vergebung so zu behandeln, wie Israel das Manna. Jeden Tag frisch. Und auf einmal ist es nur noch Standard und es ist gewöhnlich. Und wir machen genau das Gleiche. Jesus hat uns vergeben. Er liebt uns. Er hat uns Gnade geschenkt. Er gibt dir die Vergebung. Ja, Jesus, vielen Dank dafür. Aber dann fängt an, unser Blick sich wieder umzuschweifen. Aber was ist mit all diesen anderen Dingen? Und wir verlieren unseren Fokus. Und Jesus sagt in der Bergpredigt: Sammelt euch keine Schätze hier auf Erden, weil sie verrotten werden, oder früher oder später. Schau dir mal das Manna an, wie begeistert das Volk am Anfang war. Aus dem Himmel, jeden Tag frisch. Es ist ein Geschenk von Gott. Es ist für jeden zugänglich. Was ist das für ein grandioses Bild? Was ist das für ein herrliches Bild über Jesus? Ein kostenloses Geschenk für alle zugänglich. Wie wunderbar ist der Vergleich zu Jesus. Und Jesus selbst bezeichnet sich als Brot des Lebens. Was wäre, wenn wir anfangen, das zu tun, was in Matthäus 6, Vers 31 steht? Sorgt euch nicht. Du stehst morgens auf und Jesus, ich habe keine Ahnung, wie das alles werden soll, aber ich weiß, du kümmerst dich. Du kümmerst dich um meine Rechnung, du kümmerst dich um meine Ehe oder den Traumpartner, den ich haben will, du kümmerst dich um meinen Job. Warum? Weil du mir Vergebung geschenkt hast. Und was wäre, wenn wir wieder an den Punkt kommen, wo wir uns daran erinnern, was Vergebung wirklich bedeutet? Dass du morgens aufstehst und sagst: Ich bin gesegnet mit allen geistlichen, Himmelsgaben, so wie es in Epheser steht. Weißt du, was jegliche Himmelsgabe bedeutet? Es ist Jesus in Person. Deswegen klingt zwar vielleicht platt und einfach, aber wenn wir erwarten, dass der Himmel uns irgendwas anderes geben sollte als Jesus, dann werden wir enttäuscht sein. Jesus ist mehr als das, wir brauchen, und Jesus ist mehr als das, wir uns wünschen können. Und was wäre, wenn wir sagen: Jesus, du bist König, du bist mein Versorger, ich vertraue dir. Und weißt du, was dann als nächstes passieren wird? All diese Dinge, um die wir uns Sorgen gemacht haben, werden zweitrangig. Und sie stellen sich hinten an. Und all diese Dinge zu haben, ist vielleicht angenehm, aber all diese Dinge fügen keinen einzigen Tag zu deinem Leben hinzu. Aber andersrum fügt Jesu Vergebung eine ganze Ewigkeit zu deinem Leben hinzu. Und das ist doch ein Perspektivwechsel. Wir haben oft so, ich weiß nicht, was unser Problem ist, aber unser Fokus ist so schnell weg bei den Dingen, ich weiß nicht, was wir uns erwarten oder erhoffen. Ein angenehmeres Leben, ein verlängertes Leben. Aber das, was Jesus dir gibt, die Vergebung, hängt eine ganze Ewigkeit an dein Leben an. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach meiner Gerechtigkeit. Was ist das? Das ist Vergebung. Gott macht dich gerecht. Und Paulus erklärt in Römer 14, Vers 17, aus der NGÜ: Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und des Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, nämlich Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und wenn wir verstehen, was Vergebung bedeutet, werden wir morgens aufstehen, wir werden uns freuen, wir werden Frieden in unserem Herzen haben, egal wie verkorkst die Welt ist. Und sagen wir ganz ehrlich, in der letzten Zeit, wir können über nichts mehr anderes reden, als über das eine Thema. Setz dich doch mit Arbeitskollegen zusammen und versuch das Thema nicht anzuschneiden. Du weißt gar nicht, worauf du reden sollst. Oder in der Familie. Und ich glaube, unsere Perspektive, unser Fokus hat sich sowas von verändert oder ist falsch abgebogen, dass es an der Zeit ist, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Herzen zu haben. Und im Himmel werden wir Jesus begegnen und werden staunen, wie er ist. Und wir werden ihn anschauen und uns wird uns irgendwie ein bisschen peinlich sein und sagen, ich habe mir Sorgen gemacht um Gurken, um Lauch. Jesus, du bist so gut. Und all diese Dinge versuchen täglich wieder deinen Fokus zu bekommen und wir befinden uns in so einem Kampf, täglich aufs Neue. Und diese Dinge versuchen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wir müssen unseren Fokus täglich irgendwie neu ausrichten und schärfen. Und genau das kannst du jetzt tun. Du kannst jetzt deinen Fokus richtig setzen. Du kannst deinen Fokus darauf setzen, darauf, dass mir vergeben worden ist. Darauf, wer Jesus ist. Darauf, was seine Gnade ist. Was seine Barmherzigkeit ist. Was seine Annahme ist, eine bedingungslose Annahme. Jetzt hast du die Möglichkeit, den Fokus richtig zu setzen. Und die Band hat ein neues Lied für uns vorbereitet. Das Lied heißt Fokus, wie soll es auch anders sein. Vielleicht kennen die einen das, könnt ihr mitsingen. Ansonsten hört zu, lasst es wirken auf euch. Denkt darüber nach, ob Jesus dein Fokus ist. Und lasst uns ruhig werden in Jesus. Amen.
Für mich getragen durch den Tod, zum Leben auferweckt, jetzt bist du erhöht, zeigst uns den Weg des Vaters, Jesus, mein Fokus bist du. Deiner Hand. Jesus, du bist unser Fokus. Meine Schuld hast du am Kreuz für mich getragen, durch den Tod zum Leben auferweckt. Jetzt bist du erhöht, zeigst uns den Weg des Vaters. Jesus, mein Fokus bist du.
Jeder von uns steht mitten im Leben und hat eine Schifffahrt, sage ich jetzt mal, vor oder ist gerade auf seiner Schifffahrt. Und vielleicht bist du in einem großen Sturm gerade. Vielleicht ist aber auch mäßiger Wellengang. Vielleicht ist es bei dir gespiegelt, glatt und eitel Sonnenschein, das Leben. Egal wie es ist, wir können das Wetter um uns herum nicht beeinflussen. Haben ganz wenig Einfluss auf diese Dinge. Worauf wir den Einfluss haben, ist, wo wir den Fokus setzen in diesen Zeiten. Ob sie gut oder schlecht sind, ob sie böse sind oder wirklich mit Freude erfüllt. Lass uns den Fokus auch nächste Woche beibehalten oder wieder neu setzen auf Jesus, weil er der Einzige ist, der den Sturm um uns herum kontrollieren kann. Ich bete noch zum Ende und dann schließen wir den Gottesdienst. Danke, Herr, dafür, dass wir wissen, dass die Ewigkeit für uns großartig sein wird, Herr. Und egal, wie schlecht es vielleicht um uns herum steht, Herr, oder vielleicht auch, wie gut es gerade ist, es wird noch viel besser werden. Und darauf können wir uns verlassen, Herr, weil du uns vergeben hast und du alles bereit gemacht hast für die Ewigkeit mit uns. Und ja, möchten wir darum bitten, dass du uns das in dieser Woche, in der nächsten Woche auch immer vor Augen hältst, Herr, dass wir diese Freude mittragen und sie auch nach außen geben können und sie nicht nur für uns behalten, sondern dass wir Leuten um uns herum, bei denen es düster aussieht, dass wir ihnen trotzdem sagen können, wir können trotzdem mit Hoffnung in die Ewigkeit schauen, Herr. Möge das so bei uns sein. Amen. Schönen Sonntag euch noch.